Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 2 für Sie.
Okay, hi, herzlich willkommen. Freut mich, dass der Saal so voll ist, trotz der frühen Uhrzeit. Ich bin Kiki und ich erzähle heute ein bisschen was über Verwaltungsdigitalisierung, weil ich ganz zufällig auch in dem Bereich arbeite. Also eigentlich komme ich aus dem Bereich Usable Security and Privacy, bin jetzt aber seit ein paar Jahren an einer Verwaltungshochschule angestellt und unterrichte dort Leute in allen möglichen Altersklassen und Lebenslagen zu genau diesen Themen. Mein Spezialgebiet ist ja natürlich so ein bisschen Informationssicherheit, aber auch Datenschutz, gerade die technische Seite. Aber man kommt auch nicht um den Rest drumherum, also versuche ich das mal heute so ein bisschen runterzubrechen. Denn wir alle wissen, das funktioniert nicht. Ne? Digitale Verwaltung ist bestenfalls, naja, okay so, aber so richtig cool ist es noch nicht, wenn man das mit anderen Bereichen des täglichen Lebens vergleicht. Warum klappt das nicht? Die Kurzfassung, darum. Aber das werden wir jetzt gar nicht mehr weiter auseinanderdröseln. Wir kommen vielleicht am Ende nochmal drauf zurück. Sondern wir gucken uns das Stück für Stück an. Wir wollen hier niemanden erschlagen. Also, los geht's mit den Grundlagen unseres Staates. Die Verfassung, das Grundgesetz, hier in der Miniaturausgabe, kommt ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde es in seinen Grundzügen schon gedraftet. Und zwar von den Alliierten, nicht unbedingt von uns, wer auch immer das sein mag. Aber die Alliierten, die Besatzungsmächte, wollten nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip sicher gehen, dass der nächste Diktator oder die nächste Diktatorin es etwas schwieriger hat, als der Diktator davor es hatte. Darum wurde so ein bisschen Augenmerk auf die Staatsarchitektur gelegt. Ich will jetzt nicht groß anfangen mit Weimarer Republik und den ganzen Kram aus dem Geschichtsunterricht. Was dabei rauskam, ist, dass man eine recht strenge Aufgabentrennung und eine recht starke Autonomie auf den vertikalen Verwaltungsebenen hat. Nämlich einmal die Bundesverwaltung, dann die Landesverwaltung und zum Schluss die Kommunalverwaltung. Kommunalverwaltung ist so der Sammelbegriff für Gemeinden, Städte, Landkreise und die Region Hannover, weil die Region Hannover so ein kleiner Sonderfall ist. Ist regeltechnisch in den meisten Fällen ein Landkreis, manchmal ist er auch einzeln. Für unsere Fälle zählt sie als Landkreis. Und daraus folgt, es ist nicht einfach so möglich, dass von oben mal was durchreglementiert wird, weil das Ganze natürlich jetzt auch schon eine Weile her ist, dass wir das Grundgesetz bekommen haben, sind die einzelnen Entitäten, die einzelnen Ebenen auch schon sehr daran gewöhnt, dass sie Autonomie haben und dass ihnen nicht reingeredet wird von oben. Von unten kann man natürlich immer so ein bisschen reinreden und betteln und bitteln, aber wir können nicht einfach sagen, Bundeskanzlerin spricht jetzt mal ein Machtwort und dann passiert das so. Nee, da müssen immer alle mit eingebunden werden. Und auf dem Bundesgesetz muss dann in der Regel auch ein Landesgesetz folgen, was das Ganze umsetzt, für die Kommunen dann beispielsweise. Also, auch wenn in den Medien hauptsächlich die ganz oben präsent sind, also Bundespolitik in der Variante, Landespolitik und Landesverwaltung eher irgendwie so ein bisschen Schattendasein fühlen. Die gibt es zwar, die sind ganz groß, aber was machen die eigentlich? Hat die Kommunalverwaltung am wenigsten Medienpräsenz, außer man guckt in die Lokalpresse, aber die ist dann wieder auch sehr lokal. Aber die Relevanz fürs tägliche Leben ist natürlich sehr groß. Wir schauen uns mal so ein paar Verwaltungsdienstleistungen oder Verwaltungsleistungen, sagt man eigentlich nur, an. Beispielsweise, ich habe mal kurz gebrainstormt, was ich beantragt habe beim Bund, so die einzige Verwaltungsleistung, die es da irgendwie so relevant war, Führungszeugnis für eine Stelle. Braucht sich ein Führungszeugnis, das kriegt man beim Bundesamt für Justiz. Was kann man online beantragen? Responsive Design war seinerzeit nicht so geil, ne? Beispielsweise. Landesleistung, ich glaube, BAföG zählt dazu. Ich habe es jetzt nicht durchrecherchiert, aber weil Bildung Ländersache ist, sind zum Beispiel auch die Schulformen. Hat man jetzt das Abitur nach 8 oder nach 9 Jahren, gibt es Niedersachsen gab es lange Zeit, jetzt für die Älteren, noch eine Orientierungsstufe zwischen Grundschule und weiterführender Schule. Das war auch so eine Besonderheit, gibt es jetzt auch nicht mehr. Also so Bildungskram ist Landesleistung und kommunal, da fällt mir ganz schnell ganz viel ein. Angefangen mit, ich ziehe um, ich muss meinen Wohnsitz ummelden, den neuen Sticker auf dem Perso, überhaupt Ausweisangelegenheiten, Personalausweis, Reisepass, Kfz-Angelegenheiten auch, wenn man ein Auto oder ein Moped fährt, Sozialhilfen, Hundesteuer, Elterngeld, der ganze Krempel, das sammelt sich alles unten in den Kommunalverwaltungen. Die Kommunalverwaltung hat also echt viele Aufgaben. Und dabei ist jetzt so ein bisschen tricky, das Aufgabenspektrum ist immer gleich. Alle Kommunalverwaltungen zumindest in Niedersachsen oder in NRW oder aus welchem Bundesland ihr auch immer kommt, haben das gleiche Leistungsspektrum. Die müssen alle das Gleiche leisten, egal ob ihr in so einer Samtgemeinde oder in so einem Flecken wohnt oder in der Landeshauptstadt Hannover, wie hier zum Beispiel. Das unterscheidet sich dann auch drastisch in der Mitarbeitendenzahl, denn die Mitarbeitenden in der Kommunalverwaltung, beziehungsweise wie viele Stellen, wie viel Geld man hat, um Stellen zu besetzen, ist gestaffelt nach der EinwohnerInnenzahl. Das heißt, Kommunen, die sehr klein sind, mit wenigen EinwohnerInnen, die vielleicht auch weit verteilt sind, hauptsächlich Dörfer, keine Stadt, die irgendwie so den Mittelpunkt bildet, haben dann eher so 10 Mitarbeitende. Und so eine Landeshauptstadt, das habe ich nachgeguckt, Landeshauptstadt Hannover hat über 11.000 Mitarbeitende. Also das sind krasse Dimensionen, krasse Unterschiede. Die Leistungen sind aber alle die gleichen. Also sowohl die Samtgemeinde muss jetzt hier das Gleiche leisten, die gleichen Dienstleistungen anbieten und auch die gleichen, ich sag mal, Eingriffsleistungen machen, wie zum Beispiel Geschwindigkeitskontrolle oder Parkraumkontrolle. Genauso wie die Landeshauptstadt jetzt. Das schlägt sich natürlich auch auf die Digitalisierung nieder. Wir haben etwa 800 Verwaltungsleistungen, das lässt sich übersetzen direkt so in Geschäftsprozesse, die gebündelt sind in ungefähr 575 Leistungsbündel. Das wächst aber immer noch weiter. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser schrecklichen Wimmelbild und sehen, dass hier ist es ein bisschen spannend, weil viele dieser Leistungen werden durch die Länder digitalisiert, aber die Kommunen haben die tatsächliche Arbeit. Also die Länder digitalisieren das und stellen es dann den Kommunen bereit. Eigentlich ist der Großteil dieser Leistungen aber auf kommunaler Seite. Und ein paar macht auch der Bund. Jetzt muss ich hier gerade ein Update machen. So. Also wieder zurück zum Ganzen. 800 Verwaltungsleistungen, das sind nur die BürgerInnen gerichteten. Und natürlich gibt es auch interne Prozesse, zum Beispiel was hier Finanzen und Rechnungswesen angeht, Haushalt und so weiter oder Stellenbesetzung, der ganze Personalkram. So kommt eine Kommunalverwaltung insgesamt auf 2000 Geschäftsprozesse. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, denn wenn man jetzt so ein KMU anschaut, ein kleines oder mittelständisches Unternehmen von einer ähnlichen Größe, wobei die Größe hier natürlich auch stark schwankt, ich habe eher mal so 200 oder 70 Mitarbeitende angesetzt bei der Schätzung, die haben nur einen Bruchteil davon, 5-10%. Also wir haben hier echt viele Geschäftsprozesse, die natürlich auch irgendwie erstmal zu erfassen sind, damit man sie sinnvoll digitalisieren kann. Sprich, Verwaltungen spielen schon das Prozessmanagement, also die Grundlage einer sinnvollen Digitalisierung, auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Das macht es schon mal nicht so leicht. Was dann dazu kommt, ist auch noch, dass die Personen, die dort arbeiten, nicht so sehr im typischen Projektgeschäft sind, was man aus der IT beispielsweise kennt. Da arbeitet man ja eigentlich nur noch in Projekten. Wohingegen Verwaltung ist ganz klassische Sachbearbeitung. Man kriegt eine Falle auf den Tisch, jemand stellt einen Antrag, zum Beispiel auf Änderung des Wohnsitzes, Ummeldung, wenn ich umziehe, und dann bearbeite ich den. Also es ist so, ja, wie so ein Posteingang, den ich abarbeite, den ganzen Tag nur E-Mails machen quasi. Aber nicht, kein Projektgeschäft. Es ist immer das Gleiche, es ist immer die Sachbearbeitung. Und dann ist es sehr schwer, in so ein Prozessdenken reinzukommen, weil man sich erstmal überhaupt reflektieren muss, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Also nicht im Sinne, wo ist die ganze Zeit hin, sondern wie funktioniert meine Arbeit eigentlich? Weil man das so selbstverständlich macht. Und wenn man Prozesse aufnimmt, evaluiert und dann optimiert, dann wird natürlich ein Projekt draus, den Prozess besser zu machen. Und Projektgeschäft in der Verwaltung ist eine ganz andere Arbeitskultur. Das ist auch nochmal eine Herausforderung für die Leute, die dort arbeiten. Die sind es gar nicht gewohnt, in Projekten zu arbeiten, außer es sind Quereinsteigende. Also Organisationskultur spielt da auch noch so ein bisschen mit rein. Das aber als kleine Schleife. Wir schauen uns jetzt den nächsten Teil an. Das sind nämlich die Gesetze. Verwaltung gehört zur Exekutive, ist der administrative Teil der Exekutive. Die Gesetze kommen von der Legislativen und dann gibt es noch die Judikative, die lassen wir heute mal außen vor. Also Gesetze. Und die Gesetze kommen natürlich von ganz oben, nicht unbedingt hierher, sondern noch eine Ebene höher aus Brüssel, aus der EU. Und die EU hat gesagt, wir stellen uns die Zukunft der digitalen Verwaltung so vor. Ein Single Digital Gateway, ein einzelnes digitales Portal, über das EU-BürgerInnen Verwaltung nutzen können, Verwaltungsleistung nutzen können. Das Story-Beispiel hier ist eine Kfz-Zulassung. Wir haben ein, was war das? Ein portugiesischer Unternehmer, der in Portugal ein Auto gekauft hat, das in Deutschland zulassen möchte, aber sich gerade in Schweden aufhält. Das ist erstmal sehr komplex zu durchdenken. Und der geht dann idealerweise auf ein Portal, Europe, so die Vision, und sagt dann einfach, Auto zulassen, jetzt bitte. Und dann wird automatisch umgeleitet auf die richtige Stelle. Die ziehen sich alle die benötigten Daten. Zum Beispiel füllt er das dann in Schweden aus mit dem deutschen Antrag, aber auch Schwedisch oder eben Portugiesisch, was er auch möchte. Es wird dann im Hintergrund direkt bei der portugiesischen Kraftfahrzeugbehörde die Daten abgefragt. Und dann kann er das machen, ohne sich jetzt um irgendwelche Ländergrenzen und Zuständigkeiten zu kümmern. Das ist die Vision. Und das wurde in eine Richtlinie gegossen, nämlich Single Digital Gateway, SDG. Und EU-Richtlinien müssen immer in nationales Recht umgesetzt werden. Im Gegensatz zu Verordnungen, da werden wir auch gleich eine kennenlernen, die gelten direkt durch, die regulieren durch, aber Richtlinien müssen immer in nationales Recht umgesetzt werden. Also hatte Deutschland die Hausaufgabe und die wurde von der Großen Koalition, naja, so okay, umgesetzt mit dem Online-Zugangsgesetz, OZG. Im Online-Zugangsgesetz steht oder stand im Prinzip drin, dass die Verwaltungen verpflichtet werden, und zwar auf allen Ebenen, alle geeigneten Verwaltungsleistungen auch online anzubieten. Geeignet hier, weil es so Sachen gibt, die man vielleicht trotzdem immer in Person machen möchte, wie zum Beispiel eine Eheschließung oder andere Sachen. Also alle geeigneten Verwaltungsleistungen sollen auch online angeboten werden. Und dafür soll eine Portalarchitektur entstehen. Dieses Wort Portal, Gateway, das ist ein sehr großes Ding, ein sehr großes Wort in der Verwaltungsdigitalisierung. Und das Ganze soll mit Single Sign-On funktionieren über die, damals hieß sie Bund-ID, heute heißt sie Deutschland-ID. Manche von euch haben die vielleicht schon kennengelernt für diese Einmalzahlung 200 für Studierende. Da musste man sich so ein Konto anlegen. Also das ist das Konto, was man dann nur noch haben soll, das Deutschland-Konto. Und damit kann man dann sich bei jeder Verwaltung einloggen und Verwaltungsleistungen wahrnehmen. Und wird dann automatisch weitergeleitet an die richtige Stelle, also an die richtige Website, an das richtige Portal, nach der Vision des SDG. So die Theorie. Umsetzungsfrist Ende 2022. Jetzt die Frage an euch. Habt ihr davon was mitbekommen? Funktioniert das heutzutage so? Ich sehe begeistertes Kopfschütteln. Ganz genau. Es ist nämlich irgendwie nichts passiert. Sehr lange nichts passiert. Ich habe mal so ein kleines Postmortem gemacht, so eine Fehleranalyse, woran es lag. Einerseits wurden wichtige architektonische Grundlagen zu spät geliefert. Ein Hintergrund daran ist der sogenannte Einer-für-alle-Gedanke, dass nämlich so eine digitale Verwaltungsleistung nur einmal entwickelt wird und alle anderen können es dann nachnutzen, damit nicht jedes Land oder sogar jede Kommunalverwaltung ihre eigene digitale, Ummeldung in Auftrag gibt bei irgendwelchen IT-Dienstleistenden und dann halt 16-fach oder noch häufiger Geld ausgegeben wird für dasselbe Produkt. Also da sollte man so eine Nachnutzung machen. Es wurden dann auch so Priorisierungen an die Länder verteilt. Zum Beispiel Niedersachsen sollte sich um Gesundheitsleistungen kümmern, dass die digitalisiert werden und dann andere Bundesländer das nutzen können. Aber diese einerseits dieser Marktplatz, das ist natürlich alles mit Geld, haben keine Open Source hier an der Stelle, beziehungsweise selbst wenn Open Source dann auch vergütet, weil es muss ja auch betrieben werden, es muss eingerichtet werden und so weiter. Diese Plattform und auch überhaupt irgendwie technische Standards, die da drunter liegen, wie wird das eigentlich andocken, wie soll das irgendwie installiert werden und so weiter, wie wird das gehostet, das war zu Beginn dieses Gesetzes noch gar nicht so richtig klar. Das war da gar nicht drin formuliert. Das war irgendwie nur so im luftleeren Raum. Und alle haben dann erstmal gewartet, um zu gucken, was kommt, damit sie sich überhaupt darauf einstellen können. Es kam halt aber lange nicht. Ebenso lange kam, oder sogar noch länger, kamen blieben die Informationssicherheitsanforderungen schuldig. Das ist nämlich auch so eine Sache. Informationssicherheit muss eigentlich so die Basis sein, damit man den Rest drumherum aufbauen kann. Das später hinzuzubasteln, ist immer eine große Herausforderung. Und jetzt stand in dem Gesetz drin, was 2018 in Kraft getreten ist, dass Genaueres zur Informationssicherheit durch eine separate Verordnung des Bundesinnenministeriums geregelt wird. Bundesinnenministerium hat sich dann totgestellt. Und erst nach dem Regierungswechsel zur Ampel hin kam dann tatsächlich was. Im Januar 2022, wir erinnern uns, Umsetzungsfrist für den ganzen Bums Ende 2022, kam dann die IT-Sicherheitsverordnung für diesen Portalverbund, also was dann Anforderungen drin sind. Nur kurz am Rande, im Prinzip ist es BSI-Grundschutz, der umgesetzt werden muss. Und das ist natürlich auch zu spät gekommen. Außerdem gab es, wie eigentlich fast immer, Hickhack beim Geld, wer bezahlt was und so weiter. Und auch noch eine spannende Sache aus der Praxis, große Unsicherheit wegen der sogenannten Schriftformerfordernis. Auch und vor allem in den Kommunalverwaltungen bei den tatsächlichen SachbearbeiterInnen. Schriftformerfordernis erkläre ich hier einmal kurz. Es gibt die Textform und die Schriftform. Wenn ihr euch so ein bisschen mit Vereinsrecht für euren ERFA oder Chaos-Treff oder Hackerspace auseinandergesetzt habt, dann wisst ihr, vermute ich, dass man Textform in die Vereinssatzung schreiben sollte und nicht Schriftform. Denn Textform ist relativ frei, kann eine Mail sein, kann eine Chatnachricht sein, kann ein PDF sein oder ein sonstiges Dokument, kann auch Source Code sein, also Plain Text oder auch ein Ergebnis, was aus einem Webformular fällt oder. Schriftform hingegen ist rechtlich ein bisschen stärker begrenzt, nämlich ein eigenhändig unterschriebenes Blatt Papier. Und hier auch wirklich Papier. Ja, es gibt eine Alternative, die qualifizierte elektronische Signatur. Die ist aber leider keine echte Alternative, weil es sehr komplex ist, weil es eine PKI dahinter steht, eine Public-Key-Infrastruktur mit Zertifikaten, die man besorgen muss. Es gab mal eine coole Idee, nämlich den E-Perso. Der kam sowieso viel zu früh, finde ich. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ihr könnt mich gerne nachher darauf ansprechen. Ich glaube, es passt aber sonst nicht mehr in die Zeit rein. Der E-Perso ist vorbereitet, dass er so eine qualifizierte elektronische Signatur durchführen kann, braucht dafür aber so ein Signaturzertifikat. Das Signaturzertifikat, so dachte sich das Innenministerium damals, kauft man sich dann bei einem Anbieter in der Privatwirtschaft, weil wir die Wirtschaft fördern wollen, ne, nicht so viel durchregulieren und so weiter. Stand der Dinge ist, heute kriegt man kein Zertifikat mehr auf sein Perso, weil es einfach keinen Anbieter gibt. Also die Privatwirtschaft. Der Markt hat hier nicht geregelt. Beziehungsweise hat in dem Sinne geregelt, dass er erkannt hat, es gibt keine Nachfrage und jetzt ist das Ding quasi tot. Also diese qualifizierte elektronische Signatur ist für BürgerInnen eigentlich keine echte Alternative zu dieser Schriftformerfordernis. Was aber auch ein Problem ist, ist, dass seitens der Verwaltung viel Unsicherheit herrscht, für welchen Antrag, für welche Verwaltungsleistung eigentlich eine Schriftform erforderlich ist und welche freier sind. Das steht nämlich in den jeweiligen Gesetzen oder in vielleicht in referenzierten Gesetzen, wenn es sich um irgendwie so eine Spezialausformulierung handelt zu irgendwelchen Sonderfällen, und steht aber auch nicht immer so eindeutig drin, dass man einfach Steuerung F nach Schriftform machen kann. Manchmal heißt es auch nur, der Antrag ist schriftlich zu stellen, der Antrag ist eigenhändig zu unterschreiben. Und wir erinnern uns, bei 575 Leistungsbündeln zu ungefähr 800 Dienstleistungen alles einmal durchzuwühlen, jedes blöde Gesetz einmal anzufassen, hat niemand Bock zu. Ne? Das heißt, diese Unsicherheit bleibt einfach, weil die Leute sind ja mit ihrem Tagesgeschäft schon ausgelastet und dann jetzt auch noch diesen Digitalisierungskram und das auch noch zu recherchieren, ist ja die Schriftform drin und selbst wenn, naja, ich bin nur eine Sachbearbeitung, meine Ausbildung ist lange her, dass ich mal irgendwas über Gesetze gelernt habe, vielleicht ist das alles schon wieder veraltet, vielleicht erinnere ich mich falsch, ich traue mich nicht, das alleine zu entscheiden, weil dann bin ich ja auch dafür verantwortlich. Also, da herrscht viel Unklarheit über diese Schriftformerfordernis. Da gab es auch in 2020 eine schöne Erhebung vom Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof ist so ein bisschen die Kontrollinstanz, dass keine Steuergelder verschwendet werden im Bundesland. Und der macht auch immer sehr schöne Jahresberichte. Lohnt sich mal, um so ein bisschen was Kritisches auch zu lesen aus den eigenen Reihen über die öffentliche Verwaltung. Und in 2020 haben sie gezielt nach Hemmnissen für Verwaltungsdigitalisierung gefragt, bei den Kommunen, die untersucht wurden. Und da war ein ganz großer Punkt, der da rauskam, Unsicherheit über Schriftformerfordernis. Also ist jetzt diese Leistung, ich könnte sie vielleicht digitalisieren über so ein Webformular oder sowas, aber ich weiß nicht, ob ich das darf oder ob die Menschen irgendwo selber unterschreiben müssen. Weil in so ein Papierformular, da ist ja kein Problem, da mache ich einfach ein Unterschriftsfeld hin, das ist keine große Sache. Leute sind eh gewöhnt, Sachen so unterschreiben, die an die Verwaltung gehen. Aber im Web, boah, keine Ahnung. Und die zweite Sache ist, trotz dieser Vision des SDG, die halt auch schon alt ist, zu 2015-ish, werden auch heute noch Gesetze mit Schriftformerfordernissen erlassen. Also die Politik hat auch nicht so richtig draus gelernt. Die haben sich das auch nicht so richtig als Leitbild genommen. Wenn man gerade so die zwei prominentesten neuen Gesetze, einmal das Selbstbestimmungsgesetz über die Änderung des Personenstandseintrags und gegebenenfalls der Vornamen, steht drin, Schriftformerfordernis, auch nicht so, dass man Steuerung F machen kann, sondern ist eigenhändig, man muss eigenhändig persönlich vorstellig werden und den Antrag selber abgeben und so ein Kram. Das impliziert deine Schriftformerfordernis. Oder auch das Cannabiskonsumgesetz, wo es um die Anbauvereinigungen geht für Cannabis, da ist auch noch irgendwie, das ist sowieso ein schreckliches Gesetz, aber das ist auch wieder Thema eines anderen Vortrags. Also es ist handwerklich einfach schlecht gemacht, da hat jeder irgendwie seine persönlichen Ängste noch mit untergebracht in diesem Gesetz. Also ja, auch heute werden noch neue Gesetze mit Schriftformerfordernis erlassen, obwohl man sich vielleicht denken könnte, wenn die Politik dieses Ziel hat, Verwaltung toller zu machen für BürgerInnen, das Erlebnis toller zu machen, dann würden sie das auch in den Gesetzen abbilden. Ist aber leider nicht so. Jetzt kommt die Ampel wieder auf den Tisch. Die haben nämlich auch hier nachgebessert tatsächlich. Mit dem Onlinezugangsgesetz 2.0. Da sind die wesentlichen Neuerungen aus unserer Perspektive hier. Einmal das Once-Only-Prinzip, was verankert wird. Also Once-Only heißt, dass ich jeden Datensatz gegenüber der Verwaltung nur ein einziges Mal abgeben muss. Egal bei welcher Stelle. Und die pullen das dann alle untereinander, damit die BürgerInnen nichts doppelt eingeben müssen. Das kennt ihr sicherlich auch, wenn man Antrag A stellt, muss man Name, Adresse und so weiter eingeben, Alter, Geburtsdatum, kam und beim nächsten Antrag wieder, als ob die es nicht gespeichert hätten. Das liegt an der Datenschutzgrundverordnung, weil personenbezogene Daten separat nach Verarbeitungszweck erhoben werden müssen. Also man darf das nicht vermischen. Sonst hätte man so brisante Sachen, das Ergebnis einer psychischen Gefährdungsbeurteilung, zum Beispiel bei der Beantragung eines Waffenscheins mit zur Rate gezogen werden können. Das wäre vielleicht sinnvoll, ist aber aktuell nicht der Fall, weil die DSGVO sagt, getrennter Verarbeitungszweck, getrennter Datensatz. Da bräuchte es also ein Gesetz, was es das regelt. Und das Onlinezugangsgesetz legt hierfür die Grundlage. Gleich gibt es noch eine weitere Folie dazu. Außerdem, und das finde ich den großen Wurf, Wegfall der Schriftformerfordernis für Online-Verwaltungsleistungen. Also egal, was im Gesetz steht, hier kommt der Trumpf, der das alles sticht und sagt, wenn es eine Online-Verwaltungsleistung ist, ist die Schriftform egal. Du brauchst auch keine qualifizierte elektronische Signatur. Mach einfach ein vernünftiges Webformular mit einer vernünftigen Anmeldung über diese Deutschland-ID und dann zählt das. Also ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen. Da wurde tatsächlich ein großes Problem angegangen. Finde ich sehr gut, dass das auch durchgekommen ist. Außerdem werden Standards, die schon länger existieren, weiter gestärkt. XÖV ist so ein Schlagwort, wo ich auch noch drauf kommen werde. Und sie sind auch ehrlich gewesen. Umsetzungsfrist hat schon nicht geklappt. Wir machen jetzt also auch keine neue, weil wir können das eh nicht sanktionieren. Umsetzungsfrist ist jetzt also weg. Dafür wurden Prioritäten gesetzt. Also sollen jetzt zunächst die Verwaltungsleistungen digitalisiert werden, die auch stark nachgefragt werden. Und dann sind da noch ein paar weitere Dinge drin, die jetzt hier aber nicht weiter relevant sind. Das Gesetz ist noch recht frisch. Am 14.06. in Kraft getreten, also noch keine 2 Monate alt. War aber politisch ganz schön brisant, weil der Bundesrat, also die Vertretung der Länder, sich gesperrt hat dagegen. Die wollten das nicht so sehr, vermutlich wieder wegen Geld, aber vielleicht auch wegen Parteipolitik. Ich glaube, es waren hauptsächlich die CDU-geführten Bundesländer, die sich dagegen gesperrt haben. Und in dem Fall wird dann ein sogenannter Vermittlungsausschuss eingerufen. Da werden noch hier und da einzelne Kompromisse gemacht. Aber zum Glück ist diese Schriftformerfordernis Wegfall immer noch drin. Also, dass die wegfällt bei Online-Leistungen. Also, das ist jetzt das Fundament, wie es besser werden könnte an der einen Frist. an der einen Front. Schauen wir uns jetzt diese Sache mit dieser Datenschutzproblematik an. Da soll das Registermodernisierungsgesetz für Abhilfe schaffen. Das ist erstmal so ein schönes langes Wort. Ich habe es hier auf der Folie nur abgekürzt, werde es aber auf der Tonspur wieder aussprechen. Ein Register ist im Prinzip ein fancy Begriff für eine Datenbank im Verwaltungskontext. Das ist eine hoheitliche Datenbank. Und es ist sehr reglementiert, welche Stellen so ein Register führen dürfen. Zum Beispiel das Personenstandsregister, um Selbstbestimmungsgesetzbeispiel zu bleiben, liegt beim Standesamt. Die Standesämter führen diese Personenstandsregister, diese Datenbanken. Und auch nur Standesbeamte dürfen darin Eintragung vornehmen, beziehungsweise diese autorisieren. Das Registermodernisierungsgesetz ist jetzt also die technische Grundlage dafür, dass dieser Once-Only-Kram klappt. Also, dass man die Datensätze, die in verschiedenen Registern sind, zusammenführen kann. Dafür braucht man, wenn ihr euch ein bisschen mit Datenbanken auskennt, wisst ihr das, einen entsprechenden Key, einen Identifier, der an jeden Datensatz drangehangen wird. Und dieser ist die Steuer-ID, weil Steuern zahlen wir alle. Und so wird laut diesem Gesetz jetzt jedes Register, was wir haben, die sind auch sehr schön in dem Gesetz aufgelistet, wird dann erweitert um ein Feld mit dieser Steuer-ID, damit man die Sachen verknüpfen kann mit entsprechenden Datenbankabfragen. Da gab es eine Frage oder eine Anmerkung.
Kollidieren Sie sich so ein bisschen mit diesem, das darf ja nicht Personenkennzeichnung nur was geben, dass du aus Hilfsabschluss oder bei Ausnahmen bist?
Ja, ich wiederhole das nochmal für die Aufzeichnung. Die Frage war, kollidiert das nicht so ein bisschen mit unserem Verfassungsgrundsatz, dass es kein Personenkennzeichen, kein einheitliches geben darf? Das hast du sehr gut erkannt. Das ist nämlich so die Essenz des Volkszählungsurteils. Jetzt springen wir kurz nach 1984. Tatsächlich, da war nämlich in 1983 war eine große, sehr detaillierte Volkszählung geplant, die auch sehr eingreifen soll in die Privatsphäre. Es wurde dagegen geklagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat als Ergebnis das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verankert. Das steht nicht explizit im Grundgesetz, ergibt sich aber aus der Kombination mehrerer Artikel. In der EU-Grundrechtecharta steht es dann wieder explizit drin. Und hat gesagt, dass jede Person das Recht hat, zu wissen, wer wann was über ihn oder sie weiß, Daten verarbeitet. Das ist auch so ein bisschen diese Essenz der Datenschutzgrundverordnung. Und genau, es gab viele Stellungnahmen, viele Gutachten, die gesagt haben, das widerspricht diesem Volkszählungsurteil. Dass wir nämlich nicht so eine eindeutige Nummer haben, das hat in der Vergangenheit schon zweimal nicht gut geklappt. Einmal im Nazi-Deutschland der 30er und einmal in der DDR. Da wurden auch sehr viele Daten gesammelt über BürgerInnen. Viele Gutachten haben gesagt, gerade auch von Praxisverbänden, also Bitkom, Gesellschaft für Informatik und so weiter, haben gesagt, das widerspricht dem Spirit des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, des Volkszählungsurteils, was das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder bekräftigt in seinen Rechtsprechungen. Also es kann sein, dass da vielleicht jemand gegen klagen wird. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz auf dem Stand, ob vielleicht eine NGO das schon vorbereitet oder vielleicht sogar schon eingereicht hat. Ich glaube aber eingereicht noch nicht, sonst hätte man es mitbekommen. Ist heikel. Viele Gutachten haben gesagt, das Bundesverfassungsgericht wird das früher oder später kassieren. Man hat sich hier so ein bisschen mit technischen und organisatorischen Maßnahmen rausgeredet. Einerseits gibt es ein Vertrauensmodell, ein Architekturmodell, um diese Abfragen zu machen, dass es immer eine auditierende Stelle gibt, die so einen Antrag überprüft, so eine Zusammenführung, so ein Pull überprüft, bevor er durchgeführt wird. Und andererseits für die betroffenen Personen, also für uns, wird es dann in Zukunft die Möglichkeit geben, über das sogenannte Datenschutzcockpit einzusehen, welche Stelle welche Informationen abgerufen hat. Das ist so ein bisschen das Prinzip, was es auch in Estland gibt. Estland ist so europäischer Vorreiter für Verwaltungsdigitalisierung. Die spielen aber auch auf Easy Mode, weil die nach dem Fall der UdSSR ihren Staat einfach komplett neu aufziehen konnten am Reißbrett. Das war in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so. Da hat man auf bestehende Strukturen aufgebaut. Darum sind wir im Kern immer noch irgendwie preußisch. In Estland haben sie einfach reinen Tisch gemacht und gesagt, wir entwerfen das jetzt so und so und so in den 90ern. Und da gab es auch schon Computer und das Internet. Und darum haben die da eine relativ digitalisierungsfreundliche Verwaltungsstruktur. Und die sagen auch, alle BürgerInnen-Daten sind im Prinzip öffentlich, aber die Nutzung ist sehr stark reglementiert. Das heißt, wenn beispielsweise, so das Lehrbuchbeispiel ist, wenn ein Arzt oder eine Ärztin Daten über eine Person abfragt, die nicht sein müssten, also einen unnötigen, in dem Fall auch illegale Abfrage macht, wird das alles dokumentiert und die Person hat dann die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Und in der Konsequenz kann dann so eine Person, so ein Arzt, eine Ärztin die medizinische Lizenz verlieren. Also die haben einfach sehr hohe Strafen dafür, die abschreckend wirken sollen. Ich bin jetzt nicht dicht genug dran an dem Land, um rauszufinden und zu sagen zu können, ob das gut funktioniert oder nicht. Aber das war so ein bisschen die Idee, dass wir alle durch Transparenzmechanismen das kontrollieren können und dann in dem Fall auch auf Basis der DSGVO dann entsprechend klagen können oder Ansprüche geltend machen können. Genau, also das ist so der Stand. Man hat sich eine schöne Architektur überlegt, die hätte auch besser sein können. Da will ich jetzt aber auch aus Zeitgründen nicht ins Detail gehen. Und man hat dieses Transparenzwerkzeug des Datenschutzcockpits und das Registermodernisierungsgesetz ist, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, in Kraft getreten. Das war über den Winter und jetzt wird gerade dran gewerkelt. Noch ein kleines Bonbon, das Akronym für das nationale Once-Only Technical System, das soll in der EU-mäßig auch verknüpft werden, wir erinnern uns, heißt NUTS. Also für alle Pingu-Freunde, Verwaltungsakronyme sind immer eine schöne Sache. Bitte sehr.
Ich muss mich an der Stelle mal outen. Ich bin vom BVA, wir Design-Dienstleister.
Oh, cool.
Später, also wir designen die Architektur und werden es später über einen Generaldienstleister bei uns betreiben. Und wir sprechen das Nulls aus.
Okay, hier nochmal für die Aufzeichnung, die Anmerkung von einer Person aus dem BVA, die das tatsächlich umsetzt. Es wird nicht Nulls ausgesprochen, sondern Nulls. naja, meine Fantasie für 2 Stunden. Okay, das ist also ein weiteres spannendes Gesetz, was das Ganze einfacher machen soll mit Verwaltungsdigitalisierung, ist aber halt noch in der Umsetzung. Und dann gibt es natürlich noch die EU-Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, die kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Ist auch so ein 2018er Gewächs, die den Verwaltungen auch starke Grenzen aufsetzt. Und Verwaltungen müssen sich halt auch wirklich dran halten. Privatwirtschaft kann immer sagen, oh, naja, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber der Staat muss natürlich ein Vorbild sein und sich penibel an die Gesetze halten. Sprich, staatliche Datenverarbeitung muss de facto in der EU passieren. Der Rest ist viel zu unkontrollierbar, was man auch an dem großen Hickhack um den Einsatz von Microsoft 365 in der öffentlichen Verwaltung sieht. Aber das ist auch nochmal ein Talk für sich. Und dann gibt es noch diese Artikel 9 Daten. Artikel 9 der DSGVO definiert bestimmte besonders schützenswerte Daten. Das sind insbesondere Gesundheitsdaten inklusive Genetik und auch biometrische Daten, habe ich jetzt hier mal dazu geordnet. Religion und politische Überzeugung, Ethnie und sogenannte rassische Herkunft, sexuelle Orientierung, Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit. Das sind alles besonders schützenswerte Daten und für die wird tatsächlich gesagt, muss mindestens Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingesetzt werden. Und wir wissen alle, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei E-Mails ein riesengroßer Schmerz ist. Ich sage einfach pauschal, das funktioniert nicht und das wird auch nie funktionieren, weil E-Mail technisch einfach so ist, dass man da Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht benutzbar drauf basteln kann. Da können wir auch gleich noch drüber reden, ist auch ein anderer Talk. Das heißt, wir können nicht einfach alles per E-Mail machen. Wir brauchen besondere Architekturen, wir brauchen besondere Sicherheitsmechanismen und natürlich laufen bei einer Verwaltung all diese Sachen zusammen, gerade bei einer Kommunalverwaltung. Also unsere Religion, ne, bin ich bei irgendeiner Kirche und zahle Steuern. Unsere Gesundheitsdaten, zum Beispiel hatte ich Corona während der Pandemie und das wurde aufgezeichnet und so ein Kram. Oder vielleicht auch ja, vielleicht auch Ethnie und so ein Kram, wenn ich zum Beispiel eingewandert bin oder geflüchtet bin. Also das ist auch nochmal ein Ding, was die ganze Sache schwieriger macht, gerade weil wir uns penibel dran halten müssen. Und da sind auch die Landesaufsichtsbehörden für Datenschutz sehr stark hinterher, zu gucken, dass die Verwaltung das ordentlich machen. Also Fazit zum Thema Gesetze. Hier gibt es ganz schön viel zu beachten. Die Verwaltung muss sich auch penibel dran halten. 5 gerade sein lassen geht in der Privatwirtschaft vielleicht, aber in der öffentlichen Verwaltung nicht. Ebenso ist dann halt auch nicht so leicht, mal eben was auf AWS hochzuziehen oder schnell hier irgendwo in der Cloud, da und dort. Weil dann sind wir nämlich direkt außerhalb der EU. Und dann ist es Wilder Westen, was die Datenhaltung, Datenverarbeitung angeht. Und dazu kommt, was ich hier auch gerade die ganze Zeit noch aufgeklammert habe, es gibt viele Altlasten. Gerade das erste Online-Zugangsgesetz war sehr auf BürgerInnen-Usability gerichtet, aber an die Verwaltungs-Usability hat niemand gedacht. Aber das sind ja auch User, die mit diesen digitalen Verwaltungsleistungen umgehen müssen. Und Verwaltungen hatten bis dato eigentlich nur Papierakten. Und zwar nicht nur so einen kleinen Stapel auf dem Schreibtisch, sondern Keller voll, Dachböden voll, ganze Gebäude voll. Das ist eine Menge Papier, weil man gewisse Sachen auch wirklich lange aufbewahren muss. Zum Beispiel Adoptionsunterlagen 100 Jahre, damit die adoptierten Menschen auch Gelegenheit haben, noch rauszufinden, wer ihre biologischen Eltern sind. Also da gibt es teilweise recht hohe Aufbewahrungsfristen, auch im Baubereich, gerade wenn man so an Baudenkmäler denkt, die müssen eigentlich unbestimmt aufbewahrt werden, weil das ist halt ein Baudenkmal. Das soll idealerweise für immer stehen. Also wir haben eine Menge Papier im Backend und das zu digitalisieren ist auch nochmal so eine Sache für sich, insbesondere auch archivarisch sicher. Da gibt es auch eine schöne technische Richtlinie vom BSI, die Resi-Scan für ersetzendes Scannen, also replacing scanning. Also da steckt auch nochmal eine richtig fette Baustelle hinter. Und dann gibt es natürlich diesen Kulturaspekt, dass Menschen, die gelernt haben, mit Papier zu arbeiten, die Vorteile von der Arbeit mit Papier kennen. Zum Beispiel, dass ich mir auf meinem Schreibtisch 6 Seiten nebeneinander einfach hinlegen kann und vergleichen kann und eben gucken kann, aber auf meinem kleinen einzelnen Bildschirm halt vielleicht 2 hinkriege. Das ist auch so eine Sache, die dann auch wieder zu Problemen führt, wo man dann vielleicht auch nochmal gucken muss, wie sind unsere Prozesse eigentlich. Und das hat niemand so richtig mitbedacht beim Onlinezugangsgesetz. Also das gilt immer nur in Richtung BürgerInnen, aber niemand hat an die Verwaltungsleute gedacht, die ja viel intensiver mit diesen ganzen digitalen Verfahren arbeiten. Naja, und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Technik an sich. Verwaltungsdigitalisierung auf technischer Ebene wird im Prinzip gestaltet durch den IT-Planungsrat. Das ist ein Gremium auf Bundesebene, wo aber auch die Länder mit drin sitzen. Und vor allem die Koordinierungsstelle für IT-Standards. Die sitzt in Bremen, ist in der Verwaltung in Bremen angedockt und die kümmert sich um die technische Standardisierung. Das Ganze ist wenig sexy, baut im Prinzip auf XML und SOAP auf. Die Kernprotokolle sind einmal OSC und XCA, das gucken wir uns gleich auch noch ein bisschen an. Und die Datenstandards, also alle Verwaltungsdaten, sind auch standardisiert in XML im sogenannten X-Repository. Da dürfen auch alle reinschauen, das ist offen. Ihr dürft also zum Beispiel eure eigenen X-Mail für Anmeldungen, eure Datenfelder selber bauen, wenn ihr wollt. Schnittstellen in der Praxis sind trotzdem schwierig, dazu kommen wir gleich noch. Schauen wir uns jetzt erstmal ganz kurz diese Protokolle an. OSCI ist ein Transportprotokoll, was im Prinzip so ein kleines bisschen wie Onion Routing funktioniert. Man hat kryptografische Sicherheitscontainer und die kann man schachteln. Das heißt, man kann hier auch wieder Intermediäre eingeben, doppelte Umschläge, so ein bisschen wie bei der Briefwahl. Und die werden jeweils digital signiert mit einer Public-Key-Infrastruktur, eine hoheitliche PKI. Da gibt es eine Reihe von RUCAs, zum Beispiel das BSI eine, ich glaube die Bundesdruckerei auch, die dann Signaturen ausgeben. Das ist alles im Signaturgesetz geregelt, wo auch qualifizierte elektronische Signatur definiert ist. Also das ist im Prinzip die wiederkehrende Technologie hier. Und die Inhalte, die in diesen Containern drin sind, sind nach XÖV definiert. XÖV steht für XML für die öffentliche Verwaltung. Vielleicht ist ja jemand hier, der oder die so richtig scharf auf Open Data ist. Denn das ist nämlich eigentlich eine coole Sache in Richtung Open Data. Wir haben hier ein sogenanntes Resource Description Framework für Verwaltungsdaten, also quasi eine Ontologie. Im besten Sinne von Tim Berners-Lee, der ja auch großer Verfechter von Open Data ist und auch von Linked Open Data. Das heißt, es wurde hier vom Reißbrett an aufgebaut, wie digitale Verwaltungsdatensätze auszusehen haben und da wurde es aufgeschrieben und definiert. Also ein sehr schönes Beispiel für so Open-Data-Kram. Und diese Schemata sind auch alle im X-Repository öffentlich und Open Source verfügbar. Yay! Also ihr könnt euch jetzt die nächsten anderthalb Tage oder zwei Tage so richtig knietief in XML reinlesen. Und diese XLV-Daten, die werden dann in die OSCI-Container gesteckt, signiert und dann übermittelt. Sodass dann auch die Datenverarbeitungssysteme miteinander reden können, was ja wieder für diese Once-Only, für diese Single-Digital-Gateway-Vision sehr toll ist.
Ja. Um die festzustellen, das gilt für das MOKLS explizit kein OSCI.
Genau, hier nochmal die Anmerkung für das Nodes. Wird explizit kein OSCI verwendet. Das war auch so ein kleiner Aufreger, als das vor ein paar Wochen rauskam. Können wir nachher, glaube ich, nochmal drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, die Schleife noch zu drehen. Also das ist dann national intern, aber für das Once Only, für das SDG dann wieder was anderes. Also Fazit der Technik, die ist erstmal weit weg vom Mainstream bis outright exotisch. Eher nicht das Material, aus dem hippe Startups sind oder Hackathons oder so. Aber immerhin sind es offene Standards. Das ist schon mal was Gutes. Aber es ist doch eher so ein Nischending, wo vielleicht nicht jeder und jeder irgendwie super firm drin ist. Jetzt so in XML-Parsing. Yay. Genau. Dritter Teil ist natürlich der Markt. Das heißt, irgendwer muss es auch umsetzen. Der erste Idee ist jetzt vielleicht von euch, ja gut, das können die Leute ja in den Verwaltungen selber machen, aber ich habe hier mal skizziert, wie so eine typische Kommunalverwaltung IT-mäßig aufgestellt ist. Wir haben ganz oben eine IT-Leitung. Die steuert die Mitarbeitenden und die steuert vielleicht auch Dienstleistende, ist so E11 bis 12 vergütet in der Regel. Das sind die Entgelttabellen, könnt ihr euch online anschauen, was das bedeutet netto. Dann hat man dazu so ein bis zwei Admins, die sich um Backend und um Netzwerk kümmern, hier so Active Directory und so ein Kram, Exchange. Die sind E9X, also da gibt es verschiedene Stufen, E9A, B und C, bis E10 ungefähr vergütet. Der Rest sind dann so SystembetreuerInnen, die machen in der Regel First-Level-Angelegenheiten, die kümmern sich um Arbeitsplatzausstattung und so weiter. Die sind eher so E8 bis E9X. Also klassische FachinformatikerInnen, Systemintegration. Man hat hier sowieso, die IT-Leitung hat vielleicht im Anforderungsprofil einen Bachelor, die anderen dann eher nur eine abgeschlossene Berufsausbildung. Also wir reden hier nicht von super-duper AkademikerInnen. Und wir haben keine dedizierten EntwicklerInnen, da kommen wir aber gleich noch hin. Dann haben wir so als Auxiliarteil noch den oder die Datenschutzbeauftragte. Die werden in der Regel extern durch einen Dienstleister besetzt, weil die müssen irgendwie rechtssichere Dinge machen und so weiter. Das ist immer gruselig, da will niemand die Verantwortung haben, also wie man das an Dienst leistet. Intern gibt es dafür das Gegenstück, den oder die DatenschutzkoordinatorInnen. Das ist meistens so in der Sachbearbeitungsebene so ein 25% Stellenanteil, so in der Entgeltgruppe E9B oder so. Auch wieder jemand mit Berufsausbildung, kein Studium oder irgendwas. Dann hat man vielleicht noch, so eher in größeren Verwaltungen, einen Informationssicherheitsbeauftragten. Das ist vielleicht eine Viertelstelle, vielleicht sogar eine halbe Stelle. Von einer Person hier oben, aber natürlich muss jemand aus der IT sein. Und dann gibt es vielleicht noch eine Person, die Digitalisierungsbeauftragte ist, die dann aber eher überwiegend strategisch arbeitet. Vielleicht auch als Stabsstelle direkt beim Bürgermeister, bei der Bürgermeisterin oder beim Landrat, bei der Landrätin. Und sich dann so drum kümmert, welche Leistungen wollen wir zuerst digitalisieren, welche sind bei uns stark nachgefragt und so weiter. Ja, also irgendwie keine EntwicklerInnen. Wirklich keine EntwicklerInnen? Naja, es gibt noch so ein paar Seitenwege in die Entwicklung. Es gibt so digitale Rathausportale. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr schon mal Verwaltungsleistungen in Anspruch genommen habt auf digitalen Wege. Die haben im Backend häufig so einen Web-Editor dabei, so einen Formularbaukasten für diese digitalen Webformulare. Da gibt es durchaus mal engagierte Leute aus den Sachbearbeitungen, die sich da ein bisschen reinfuchsen und vielleicht eigene Formulare so zusammenklicken. Dann gibt es auch vielleicht manche SachbearbeiterInnen, die ganz gut mit Excel umgehen können und da viel automatisieren können. Also mit den Windows-Bordmitteln, die man so hat. Da ist noch ein To-Do drin, sorry. Die Grafik ist aber da, man sieht es. Was jetzt nämlich ein spannendes Thema ist, ist dieses ganze Low-Code-Zeug. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Wenn ihr Scratch kennt, Scratch ist dieses Programmieren für Kids, mit dieser bunten Katze oder was es ist, wo man dann die einzelnen Instruktionen so grafisch zusammenbasteln kann und dann da so seine kleinen Programme, seine kleinen Spiele und Animationen zusammen programmieren kann. Das ist ein gutes Tool, um Programmieren zu lernen für Kinder aller Altersklassen, also von 6 bis 99 oder so. Das gibt es auch in professionalisiert. Und dieses Baukastensystem für, ich nehme mir hier mal so einen Input, ich schicke hier mal automatisch eine Mail raus, ich pflege das mal oder exportiere das als CSV, damit es in eine Farbanwendung importiert werden kann. Das ist im Prinzip der Gedanke von Low-Code, dass man Leute nicht in echten großen Programmiersprachen schulen muss, sondern dass man so eine Art grafische Programmierumgebung hat, wo man einzelne Bausteine zusammenziehen kann, um sich dann recht modular seine eigenen kleinen Verwaltungsleistungen zu bauen. Modul F ist ein Beispiel aus der öffentlichen Hand. Das wird von der Stadt Hamburg entwickelt oder vom Land Hamburg im Auftrag des Innenministeriums, um das halt nämlich für diese Online-Zugangsgesetzleistung zu machen. Was ich von dem Teil gehört habe, es gibt da Werbevideos auf YouTube und so weiter. Die Idee ist cool, die Umsetzung ist noch nicht so cool. Also gerade das Preis-Leistungs-Verhältnis soll noch nicht so sehr stimmen, habe ich mir sagen lassen von PraktikerInnen. Aber das ist ein spannender Ansatz. Und wenn Microsoft 365 tatsächlich in die Verwaltung kommt, und in Niedersachsen sieht das so aus, dann ist da auch Power Automate mit bei. Das ist ein Modul von Microsoft 365 und das ist nämlich auch so eine Low-Code-Plattform, um in dieser Microsoft-Bubble Sachen zu automatisieren. Also so kann man zum Beispiel aus einer eingehenden E-Mail, wenn jetzt Erna Müller schreibt, hallo, ich möchte meinen Hund anmelden, der heißt Fifi, ist ein Mischling und so weiter. Erna Müller aber nicht weiß, dass es dafür schon ein Webformular gibt. Da muss die Sachbearbeitung das nicht händisch ausfüllen, sondern kann sich vielleicht sowas zusammenbauen, wenn das häufiger passiert, weil die Leute alle nicht wissen, dass man Hunde auch digital anmelden kann. Dass ich mir einfach ein kleines Programm schreiben kann über Power Automate, was dann aus einer E-Mail direkt die relevanten Informationen zieht und dann reinbastelt und so weiter, dass ich das schnell importieren kann und schon den fertig formatierten Datensatz habe. Das wird nochmal eine spannende Entwicklung, wenn das wirklich da ist. Also dieses Low-Code-Thema, das wird gerade so ein bisschen vorangetrieben. Es gibt aber noch nicht so viele fertige Dinger, mit denen man das machen kann. Und ich glaube, Scratch wird sich auch nicht so durchsetzen in der öffentlichen Verwaltung. Dann gibt es noch die Dienstleister. Dienstleister für Verwaltungssoftware. Kennt ihr da so spontan wegen? Oh, eine Meldung. Lemcom, Copernicus, ja. Ja, genau. Also so ein paar fallen einem vielleicht ein, wenn man so ein bisschen im Thema drin ist. Aber in Niedersachsen ist zum Beispiel die GovConnect ein großer Player. Hat vielleicht hier auch noch niemand so richtig gehört. Ich sehe zumindest nicht so viel, oh ja, die kenne ich, Blicke, sondern mehr so blanke Gesichter. Also es gibt wenige kommunale IT-Dienstleister. Der Markt für Verwaltungssoftware ist sowieso, ist eigentlich irgendwie klein, aber gleichzeitig auch groß, weil ja alle Kommunalverwaltungen irgendwie denselben Bedarf haben oder einen ähnlichen Bedarf haben. Aber es ist irgendwie wenig Bewegung drin. Niedersachsen hat zum Beispiel 7 kommunale IT-Dienstleistende, wenn es ums Hosting geht. Also da hat man die Auswahl aus 7 Unternehmen, wenn man keine eigene Infrastruktur betreiben möchte, sondern Software oder Plattform as a Service nutzen möchte. Die Unternehmen an sich sind dann auch eher so, ich sag mal, mittelständische Unternehmen, ohne das irgendwie böse zu meinen. Die sind aber vielleicht nicht am Puls der Zeit, an den neuesten Techniktrends dran. Die haben vielleicht nicht die besten Software-ArchitektInnen, weil sie zum Beispiel nicht mit Konzernen wie, keine Ahnung, der Bahn oder internationalen Playern wie Google oder meinetwegen anderen in Konkurrenz treten können. Die können halt auch nicht so gut bezahlen. Das sind dann eher so die, nicht so die absoluten Cracks, die da arbeiten, sondern eher die soliden ProgrammiererInnen, die soliden EntwicklerInnen. Was aber auch noch daher kommt, dass dieser Markt nicht so groß ist, dass die Fachanwendungen häufig als goldene Käfige gestaltet werden. Also um dann tatsächlich so Ummeldungen durchzuführen oder ein Kfz anzumelden, wobei das jetzt ein schlechtes Beispiel ist. Um zum Beispiel diese Hundesteuer abzubilden. Das sind dann eher so goldene Käfige und gerade so Schnittstellen. Wenn ich die Dateien, die Daten aus einer Fachanwendung rauskriegen möchte und in eine andere vielleicht eindocken möchte, am besten auch noch automatisiert, da werden horrende Preise aufgerufen. Also so ich habe schon von 5-stelligen Jahresbeträgen gehört für eine verdammte Schnittstelle zwischen 2 Anwendungen. Was man sicherlich mit einem von euch und ein bisschen Glue-Code auch günstiger hinkriegen könnte. Also das ist ein ganz schön undankbarer Markt. Dann kommt noch drauf das Vergaberecht. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, dann ist es meistens so, oh, bloß kein Vergaberecht. Vergaberecht ist nämlich recht komplex, um Korruption vorzubeugen und auch Vetternwirtschaft in dem öffentlichen Bereich und auch um keine Steuergelder zu verschwenden. Gut gemeint, vielleicht nicht so gut gemacht, denn das Verfahren ist recht kompliziert. Ziel im Endeffekt auf die Auswahl des sogenannten wirtschaftlichsten Angebots. Und was ist das wirtschaftlichste Angebot? Tja, da können wir viele Metriken aufstellen, aber weil es eben so kompliziert ist und es auch häufig Klagen tatsächlich gibt von unterlegenen BieterInnen, wird meistens gesagt, das wirtschaftlichste Angebot ist das günstigste Angebot. Dann haben wir wenigstens eine eindeutige Metrik, können uns rechtfertigen vor Gericht oder vor irgendwelchen Aufsichtsbehörden. Und diese Schwellen, die sind teilweise schon recht niedrig. So ein direkter Auftrag. Wenn ich jetzt, oh, ich habe hier auf dem Hackover wen kennengelernt, der kann mir das Problem lösen. Wenn der aber mehr als 6.000 Euro verlangt oder die, dann geht das nicht so einfach. Ich kann nur bis 6.000 Euro im Kommunalbereich direkt vergeben. Und das sind echt kleine Aufträge. Ne? Denkt mal so an eure Stundenlöhne, eure Monatslöhne. Dann gibt es den nächsten Schwellwert bei 50.000 Euro für Handlungsvergabe, dann beschränkte Ausschreibung 100.000. Ab 221.000 Euro muss es sogar EU-weit ausgeschrieben werden, dass sich Unternehmen aus der ganzen EU darauf bewerben können. Die müssen dann natürlich auch viel Papierkram abliefern. Und man schafft aber sowas, man macht dann Verträge für 3, für 5 Jahre. Da ist man natürlich schnell bei solchen Summen. Gerade IT ist halt auch viel Geld irgendwie drin. Also da steckt man ganz schnell hier drin. Und das ist natürlich einerseits für die Verwaltung nicht so geil. Andererseits schränkt es natürlich auch die Unternehmen ein. Denn vielleicht sind ja manche von euch irgendwie selbstständig tätig oder so weiter und würden sich da vermutlich nicht so sehr dran trauen. Oder auch viele KMU trauen sich da echt nicht so sehr dran, weil man muss wirklich viel abliefern und auch recht formalisiert abliefern, um überhaupt da in Betracht zu kommen. Das heißt, man schließt ja auch gleich wieder Unternehmen aus. Ich glaube, gerade auch für Startups ist das eher unattraktiv. Naja, und der Zustand der Software ist auch noch so ein Ding. Ich habe hier mal 2 Anekdoten einfach exemplarisch rausgepickt, die mir schon untergekommen sind. Da gibt es einen IT-Dienstleister für den öffentlichen Bereich, der den Produktiv-Traffic durch das eigene interne VPN routet. Von den KundInnen also, ne, durch das eigene interne VPN, das ist ein bisschen strange, ist dann auch tatsächlich so benannt, das VPN nach dem großen Kunden. Oder das digitale Rathaus, da habe ich ja eben schon von gesprochen, was dann zum Beispiel nur eine einzige Datenbank hat für alle Datensätze, die da irgendwie reingehen. Also keine sinnvolle Architektur hier an der Stelle. Wenn euch das noch ein bisschen mehr interessiert, was es da so an Albträumen gibt, schaut euch die Arbeiten von Zerforschung an und von Lilith Wittmann. Die widmen sich aber meistens eher Bundeslösungen für digitale Verwaltung, weil die sehr den Bund im Fokus haben. Also Fazit zur Marktsituation. Verwaltungssoftware ist eine kleine, aber gleichzeitig irgendwie sehr große Nische. Es gibt wenig Bewegung, wenig Innovation am Markt. Die Player sind alle etabliert. Es gibt keinen, der da so richtig mal irgendwie was aufruckelt. Und wir haben zum Teil Mondpreise für Sachen, die eigentlich technisch überhaupt nicht so schwer sind. Tja, also, warum funktioniert das jetzt alles nicht? Wir schauen mal. Ich versuche mich mal an einem Gesamtfazit, dass das hier nochmal alles zusammenfasst. Einerseits haben wir die verfassungsmäßig geforderte Dezentralisierung, die erstmal die Schwierigkeit hochtreibt. Dann haben wir die große Gesamtmasse an zu digitalisierenden Dienstleistungsprozessen. Die treibt in Schwierigkeit noch weiter hoch. Dann haben wir Gesetzgebung auf Bundesebene, die, gelinde gesagt, suboptimal ist. Man denkt an das erste Online-Zugangsgesetz, war jetzt kein großer Wurf. Wir haben unsexy Datenstrukturen und Protokolle, die auch so ein bisschen Innovation abschrecken. Also, ne, wenn ich was mit XML machen kann oder mit JSON, dann nehme ich vielleicht lieber JSON. Wir haben komplizierte Vergabeverfahren, die den Markt zusätzlich klein halten. Und wir haben Dienstleister, die aktiv Barrieren einbauen, um die eigene wirtschaftliche, das eigene wirtschaftliche Überleben zu sichern oder abzupolstern. Und dann natürlich auch noch das Personalproblem. In der IT gibt es eine sehr große Bubble, was Gehälter angeht aktuell. Die Verwaltung kann da auf keinen Fall mitziehen oder kompetitiv bleiben. Also die Leute, die vielleicht Bock und Ahnung hätten, rümpfen dann vielleicht eher die Nase angesichts von E9B oder E10 oder so. Also das kommt alles irgendwie zusammen. Wir haben sehr großen Schwierigkeitsgrad. Wir haben hier und da immer wieder Stolpersteine und ein Markt, der sehr konservativ ist und sehr, ich sag mal, KMU-typisch. Das heißt, es bewegt sich alles nicht so schnell. Der Kulturwandel ist natürlich auch noch ein großes Problem. Aber Ihr habt jetzt vielleicht hoffentlich auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, warum das Ganze per se schon nicht so einfach ist. Also wir haben hier einfach einen recht hohen Schwierigkeitsgrad, weil wir einen recht, ich sag mal, sozialen Staat haben, der viel Dienstleistungen anbietet, der viel Leistungen anbietet, die man in Anspruch nehmen kann, die dann aber auch immer häufig sehr stark durchreguliert sind. Genau, das ist schon das Ende. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel übrig geblieben. Wir können jetzt gleich noch, ich habe noch 5 Minuten Zeit übrig für Fragen. Und ansonsten könnt ihr mir auch im Nachgang schreiben. Ich habe hier mal meine dienstliche bzw. berufliche Kontaktdaten dagelassen für die für E-Mails. Und auf Mastodon kann man mich auch erreichen, beziehungsweise im Fediverse. Ja, danke sehr. Ich hätte nicht mit so viel anderen gerechnet. Und für Fragen gibt es einmal das Mikrofon. Danke. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Ja.
Hallo. Du hast von diesem XML im öffentlichen Dienst geredet und ganz am Anfang, aber auch ging es irgendwie auch europaweit. Also das dann jetzt nach so einer nationalen Lösung.
Genau, OSC und XML sind die nationalen Lösungen. Europaweit weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht, wie das definiert ist technisch, aber man hat es ja schon gehört. Vielleicht kann der Kollege das noch ein bisschen ergänzen, dass Notes verwendet ja das auch nicht, sondern was anderes. Weiß nicht, ob du direkt ergänzen willst oder vielleicht gleich oder so. Bitte aufs Mikro warten, bitte.
Im EU-Kontext wird AS4 verwendet, was auch so ein XML-Subset ist. Also es nimmt sich nicht vieles beides mal XML.
Und wenn man dann muss es ja wieder übersetzt werden, also die Frage, wieso darf es jetzt nicht über die Dienststandard werden?
Weil sich die Use Cases unterscheiden von EU-Mitgliedsländern und nationalen, und da muss es dann quasi Übersetzungsleistung geben, kann es das nicht so hoheit standardisieren.
Ich habe auch einen Licht, wirklich Arbeit für die größte Kommunalverwaltung Deutschlands, und wir betreiben einen Service, der UTF-8-Zeichen, die man einmal in das Unicode umwandelt, und den wollten wir letztens abschalten, und dann haben wir eine E-Mail bekommen von einer Verwaltung irgendwo, die gesagt haben, ihr dürft es nicht machen, wir nutzen das täglich, würdet ihr das bitte weiter betreiben, und wir tun das.
Das ist lieb, danke. Sieht aus, als wäre erstmal alles gesättigt. Ihr findet mich auf jeden Fall heute noch und morgen auch hier auf der Veranstaltung. Wenn noch irgendwas ist, kommt einfach auf mich zu oder ansonsten online. Danke sehr.